möchte Sie ganz herzlich begrüßen in unserem Gottesdienst heute. Wir haben den Sonntag Jubilate. Und ich weiß nicht, ob Ihnen ganz bewusst ist, was das ist, Jubilate. Der unvergessene Fritz Liebrich war von Beruf Oberingenieur in einer Fabrik und er hat das einmal so drastisch erklärt. Vielleicht kriege ich jetzt ein paar Anstöße von Ihnen, aber ich möchte es ja nur zitieren. Er hat es bei der Hofacker-Konferenz erklärt, was Jubilieren ist. Sein Enkelkind hätte ihn gefragt, Opa, was ist denn Jubilieren? Und dann hat er gesagt, weißt du, das ist, wenn man sich ganz saumäßig freut. Und wenn Sie wissen wollen, warum wir uns so freuen, dann ist dies auch der Wochenspruch, der über diesem Sonntag steht, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wir wollen miteinander vom Lied 431 die ersten vier Verse singen. Wir wollen beten. Ja, lieber Herr, wir danken dir für das Geschenk dieses Sonntags, für diesen Ruhetag, den wir haben, auch wenn uns all das noch beschäftigt, von der Arbeit, von der vergangenen Woche, wenn auch die Sorgen, die Nöte und die Ängste mit uns gehen. Aber wir kommen doch mit einer ganz großen Erwartung zu dir. Wir wollen, dass wir dies heute erfahren, dass wir neue Menschen werden, weil wir dir, dem Auferstandenen, begegnen. Du hast am Ostermorgen den Tod zerbrochen und zerstört. Und wir bitten dich, dass du auch heute bei uns Fesseln zerbrichst, die uns fortwährend lähmen, dass du uns frei machst, dass wir beflügelt und befähigt werden zum Tun deines Willens. Wir sind so dankbar, dass du jetzt unter uns bist, nach deiner Verheißung, und dass du auch alles hörst, was wir dir jetzt in der Stille sagen. Auf dich, Herr, hoffen wir. Amen. Wir hören nun den Chor des offenen Abends. Johannes Evangelium wird erzählt, wie sich viele plötzlich von Jesus abwandten. Von den Jüngern, zuerst von den Zuhörern, dann auch von dem weiteren Umkreis der Jünger. Da wandten sich viele seiner Jünger von Jesus ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wir hören noch einmal den Chor.
Bye.
diese Geborgenheit in der Nähe Jesu, die hat man nur, wenn man auch gleichzeitig in ein Dienstverhältnis sich senden lässt. Wir singen miteinander das Lied 496 und dort die Verse 1, 3 und 5. 496, 1, 3 und 5. Neue Menschsein eigentlich jetzt aus, wenn jemand in Christus eine ganz neue Schöpfung ist. Wir kennen uns doch, wir können uns ja selbst auch überprüfen. Ich bin froh, dass uns Jesus ein ganz einprägsames Bild gegeben hat. In Johannes 15 lesen wir es am Anfang von Vers 1 bis Vers 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein wegen des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie solche Reben, die man sammelt und ins Feuer wirft. Er verdorrt und muss brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Herr, schaffe du in uns viel Frucht. Amen. Liebe Gemeinde, ich interessiere mich für Geschichte. Und dann schmökre ich mit Lust und Leidenschaft in dicken Wälzern, weil ich das herausbekommen will, wie frühere Generationen gelebt haben und was sie geleistet haben. Unter uns, auch unter jungen Menschen, ist ja der Zugang zur Geschichte oft verdeckt. Ich meine, es kommt davon her, dass wir immer gleich meinen, wir müssten ein Urteil aussprechen. Wir müssten zensieren, wir müssten benoten. Wir müssten die Fehler der vergangenen Jahrhunderte herausstellen, ob wir überhaupt dazu berufen sind. Und wenn es je so wäre, wäre es bestimmt das Letzte, was wir tun könnten. Vielleicht ist es zuerst einmal wichtig, die Leistungen der vergangenen Zeit zu entdecken, was früher Menschen in der Kultur geschaffen haben, in der Kunst, in der Geisteswissenschaft, was Entdeckungen gemacht wurden, wie Menschen den Handel und die Wirtschaft zum Blühen brachten. Aber mich interessiert am allermeisten die Geschichte der Christen. Und da bleibt es mir immer unerklärlich, wie es ganz am Anfang möglich war, dass eine kleine Zahl von wirklich überzeugten Christen, waren es 11, waren es ein paar mehr, dieses riesengroße römische Imperium durcheinandergewirbelt haben. Da sind ein paar Leute hinausgezogen, einer von ihnen war körperlich ein schwer angeschlagener, angeknackster Mann, der Paulus. Und er hat in diesen Städten die Botschaft vom Gekreuzigten ausgerufen. Und dann haben sich Gemeinden gebildet, die in kürzester Zeit diese ganze Welt der Antike erschüttert haben in ihren Grundfesten. Nicht nur Europa ist vom christlichen Glauben geprägt worden. Nordafrika, der ganze Vordere Orient war von den Gedanken Jesu Christi beherrscht. Da denkt man heute mit Wehmut daran. Man meint immer, was war damals nur möglich, wenn das heute nur möglich wäre, wenn wir wieder uns das als Aufgabe machen würden. Es muss ja nicht gleich ganz Europa sein, aber wir wollen Stuttgart für Jesus erobern. Dabei möchte ich Sie heute behaften. Wir sind hier nicht zu einer religiösen Feier heute Morgen zusammengekommen, um ein paar Lieder zu summen, um uns frommen Gedanken hinzugeben, sondern heute Morgen will uns Jesus Christus, der Herr, zum Dienst rufen, zum Tun. Diese ersten Christen haben sich senden lassen. Und das Geheimnis der Christen ist, dass sie nicht bloß Gedanken haben oder was vertreten, sondern dass sie etwas tun im Namen und im Auftrag ihres Herrn. Sie sollen wissen, dass sie dazu berufen sind, große Dinge für unseren Herrn zu wirken und zu tun. Dazu möchte ich Ihnen zuerst Mut machen. Ja, das mit dem Mut ist immer schwierig. Wir haben keinen Mut, wenn wir sehen, wie um uns her ganz andere Bewegungen die Menschen prägen. Dort lebt man für das Geld, dort herrscht einfach der nackte Egoismus, dort herrscht Brutalität in der Welt. Was sollen wir denn als Christen überhaupt erreichen können? Der Mut entsinkt uns. Und dann, wenn man auch noch beobachtet, heute waren doch jungen Menschen, wie das epidemieartig geht, wie das böse Menschen vergiftet. Und wie das ein ganzes Leben in die Tiefe reißen kann. Was soll ich denn tun können? Ich stehe doch wehrlos vor der Flut. Und manche, die sagen, lasst uns noch Dämme bauen, lasst uns Deiche machen, damit das nicht noch in unsere Familien hineinschwappt, all das Unheimliche unserer Zeit heute. Ich will Sie heute über die Deiche hinausschicken, wieder in die Welt. Und will Ihnen sagen, Sie sind von Jesus wie die ersten Christen gesandt. In dieser Welt große Taten zu wirken. Wie können Sie das tun? Ich will Ihnen Mut machen. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Er hat das doch versprochen, dass er durch uns hindurch in die Welt hineinwirkt. Darum geschieht Frucht, weil wir Reben am Weinstock sind. Ich kenne mich doch selbst viel zu genau. Ich weiß doch, wie ich versage. Ich weiß ja, wie das Böse in mir selbst immer wieder Raum gewinnt. Und wir alle leiden doch darunter. Und dann sagen wir, wie soll ich mich denn da durchsetzen können? Jetzt achten Sie noch einmal drauf. Jesus nimmt so schwache Leute wie uns, so versagende Leute und verspricht das. Er trifft ja hier einfach eine Feststellung. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn Sie jetzt in Ihrem Büro sind, in einer Schulklasse leben, in einer Familie eine Aufgabe haben, da hat sich der erhöhte Herr Jesus Christus verpflichtet, viel Frucht durch uns trockene und dürre Reben hindurch zu wirken. Das ist eine ganz wunderbare Zusage. Ich kann Ihnen nur Mut machen. Wir sind neulich, es war noch Winter, durch die Weinberge Uhlbach spaziert und ich habe dort besonders die jungen Weinstöcke ansehen müssen, die im Rahmen der Flurbereinigung frisch gesetzt waren. Das waren noch recht kleine Pflänzchen. Und dann dachte ich, wie wird einmal so ein Weinstock vollhängen, übervoll mit Trauben? Da wird jetzt, was man sieht, an Ästen zugedeckt sein von den herrlichen Früchten. Man hat fast Sorge, ob er das tragen kann. Und wenn ich Sie so anschaue, möchte ich Sie in dieser großen Zuversicht Jesu anblicken. Unsere jungen Menschen unter uns, was kann in eurem Leben an Frucht wachsen, wenn ihr das Geheimnis entdeckt, ihr seid Reben am Weinstock und die Kraft Christi will in eurem Leben fruchtbar werden. Und selbst in dem Leben der Alten und Gereiften, die oft darüber klagen, dass ihnen die Körperkraft nicht mehr so zur Verfügung steht wie einst. Wenn sie das Geheimnis entdecken, wie in dieser Welt große Dinge geschafft werden, dann wird auch in ihrem alten Leben eine Fülle von Früchten noch einmal aufwachsen. Die besten Trauben wachsen dann im Alter an einer gereiften Rebe, die viel Frucht bringen darf. Er hat euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Dass wir plötzlich in der Welt etwas schaffen dürfen, was unsere Umgebung verändert, was unsere Welt prägt, so wie die ersten Christen in ihrer unbedeutenden Größe, die für ihre Aufgabe ja gar nicht genug gerüstet waren, einfach aus ihrer Verbundenheit mit Jesus Christus heraus ihre ganze Welt geprägt haben, zu einem christlichen Abendland hin, wo doch mehr dahinter steckte als nur ein äußeres Wort. Ich möchte Ihnen noch einen Gedanken da zeigen. Wir reden manchmal sehr theoretisch und philosophisch von Gott. Wir haben Schwierigkeiten, das Wesen Gottes richtig in unserer Sprache darzustellen und wir brauchen die gewaltigen dogmatischen Formulierungen, wie einfach redet Jesus da. Er spricht vom himmlischen Vater als von einem Wingerter, der um den Weinstock herumläuft und ihn hackt und ihn beschneidet. Und er redet nicht theoretisch wie wir von Gott, sondern sagt, das ganze Arbeiten und Mühen Gottes kreist darum, dass ihr Frucht bringen könnt, dass euer Leben etwas austrägt für eure Mitmenschen, dass unsere Welt sichtbar davon geprägt ist. Wenn Gott solch ein Ziel hat, dann muss in ihrem Leben viel davon sichtbar werden. Das hat Jesus so in die Mitte hineingestellt, dass sie Mut bekommen müssen und dass sie es ganz fest auch sagen können, ich will Großes für meinen Herrn wirken. Solange noch Tag ist, solange ich noch etwas tun kann, solange er mir noch Zeit lässt, viel Frucht. Aber jetzt muss ich Ihnen zum Zweiten auch einen Schrecken einjagen. Über diesem Bild, das wir hier von Jesus gezeichnet bekommen haben, liegt ja auch ein großer Ernst. Wir sehen den Weinstock vor uns, der über und über mit Trauben behängt, aber Jesus lenkt unseren Blick auf diese wilden Triebe, die auch am Weinstock wachsen und die keine Frucht bringen.
Natürlich, warum sollen die am Weinstock dort nicht wachsen können? Und dann sagt Jesus, die müssen ausgeschnitten werden, weil sie nur die Saft des Weins, den Saft des Weinstockes an sich ziehen und doch unnütz sind, weil sie keine Frucht bringen. Da bin ich erschrocken. Weil ich oft ganz glücklich bin, wenn ich schon mit Christus Verbindung habe und am Weinstock angeschlossen bin, wenn mich die Bibelworte trösten, wenn ich aus einem Gottesdienst herausgehen kann und sagen kann, der Herr hat zu mir gesprochen, ich habe viel mitgenommen, ist doch schon was. Aber Jesus misst unser Leben an der Frucht und es ist noch nicht genug, dass sie Saft aus dem Weinstock herausziehen. Ja, was ist denn Frucht? Das ist in der Bibel eindeutig beantwortet. Frucht ist zum Beispiel die Liebe, die unsere Mitmenschen spüren, die Geduld, die wir an den Tag legen, die Keuschheit, die Freundlichkeit, Sanftmut. Frucht kann aber auch das sein, was wir für Jesus wirken, das Trostwort, das wir einem Menschen zusprechen. Das Schönste, wenn wir einen Menschen zum Glauben führen dürfen. Und jetzt erschrecken wir. Ja, solche Früchte, wo sind die bei uns? Und da sagt Jesus mit solch einem Ernst, man kann keine Reben brauchen, die nur Saft an sich ziehen, die ganz froh sind, dass sie noch mit dem Weinstock Verbindung haben. Es gibt Christen, die sind ein Leben lang ganz glücklich, dass sie nicht abgefallen sind vom Glauben. Und hier wird von der Frucht gesprochen, vom Tun, von dem, was aus unserem Leben herauskommt und was bleibt. Sie werden abgeschnitten. Sie werden plötzlich durch das Winzermesser getrennt vom Weinstock und auf die Seite geworfen. Man kann mit einem Buchenholz wenigstens noch einen guten Hocker bauen. Mit den abgeschnittenen Reben kann man nichts mehr machen. Man kann noch ein Feuer machen wie mit dem Kartoffelkraut. Aber zu mehr taugt's nicht mehr. Da hat Jesus so deutlich uns gewarnt vor einem Leben, das keine Frucht bringt. Und dann spricht er auch davon, dass eine Rebe deshalb unnütz werden kann, weil sie verdorrt. Auch das interessiert uns. Wie ist denn das jetzt mit dem Verdorren? Wer nicht in mir bleibt, der verdorrt. Wir sehen um uns her manche Freunde, deren Christenleben und Glaubensleben verdorrt ist. Wie kommt es zu diesem Verdorren? Wenn ich nicht in Christus bleibe. Wie bleibe ich in Christus? Das ist nicht bloß eine Frage meiner Kirchenzugehörigkeit. Da kann ich nicht in Christus bleiben. Oder nur ein Denkakt. Ob ich so mit ihm verbunden bleibe, wie am ersten Tag, als ich zum Glauben kam. Als der Mensch, der Jesus gefasst hat, weil er ihn brauchte als den Rettungsanker, der sich ganz an ihn hingeklammert hat. Wer so in mir bleibt, der bringt viel Frucht, sagt Jesus. Aber wer nicht in mir bleibt, der verdorrt. Und da machen wir eine gleiche Erfahrung in unserer eigenen Stille, die wir zu Hause haben, in unserem eigenen Glaubensleben. Zuerst hat man plötzlich keine Lust mehr zum Bibellesen. Oder das Beten wird uns so schwer und wir sind innerlich wie gelähmt. Und dann auf einmal kann man gar nicht mehr. Kennen Sie das? Zuerst will man nicht mehr und dann kann man nicht mehr wollen. Und dann ist man verdorrt. Zuerst trat eine Lähmung ein. Und dann kann aus unserem Leben gar nichts Neues mehr werden, weil Christus abschneidet. Ich muss Ihnen diesen ganzen Ernst hier sagen. Es gibt kein loses Verbundensein mit Christus. Und man kann sich doch nicht trösten. Ich muss das vielleicht noch deutlicher sagen, weil in unserer Kirche da sicher das Missverständnis von Millionen ist. Ich kann nicht an Christus mit Christus verbunden sein, durch einen Taufschein und nicht durch ein Gesangbuch und nicht durch einen Sitzplatz in der Kirche und nicht durch irgendwelche Frömmigkeit, die ich mir zulege. Ich kann mit Christus nur im Glauben verbunden sein. In dieser ganz engen Verbindung, wo ich von ihm her die ganze Kraft und den ganzen Saft beziehe, wo mein ganzes Leben die Woche über, mein Schaffen und Arbeiten von ihm kommt und alles zu ihm hingeht. Vielleicht stehen Sie in einem Dienst. Sie haben ein Amt. Man kann Kirchengemeinderat sein, Mitarbeiter, Jugendleiter. Man kann einen Dienst ausüben und doch schon längst abgestorben sein, verdorrt sein, vielleicht schon gar abgeknipst sein mit dem Winzermesser. Und wenn Sie jetzt darunter leiden und sagen, bei mir ist alles so leer, bei mir fehlt die Freude, bei mir fehlt die Frucht, dann darf ich Ihnen das jetzt so zusprechen, dass Jesus noch vor Ihnen steht, als der, der zur Umkehr aufruft, der Ihnen seine Hände entgegenstreckt und sagt, darf ich dich wieder als ein richtiges Rebzweiglein einpfropfen? Komm doch her, damit meine Kraft in deinem Leben mächtig und wirksam wird. Wenn wir heute darunter leiden, dass unser Glauben oft nur eine tote und leere äußerliche Fassade ist, dann kann ich doch Christus annehmen, der mir heute vergibt, der schuldige Menschen in seinen Dienst ruft, der sagt, es geht doch aus meiner Kraft und nicht aus deiner Kraft. Ich muss Ihnen Schrecken einjagen, damit Sie Ihr Verhältnis hier lösen. Es gibt keine Reben, die nicht Frucht bringen. Sie müssen entweder abgeschnitten werden oder neu eingepfropft werden, damit sie Frucht bringen können. Ich möchte Sie nun zum Dritten um eine ganz entschiedene Haltung bitten. Ich wollte Ihnen Mut machen, ich wollte Ihnen einen Schrecken einjagen, ich wollte Sie um eine ganz entschiedene Haltung bitten. Ohne Frage ist unter uns heute, auch in unseren Kirchen, es wieder Mode geworden, dass man ein Christentum vertritt ohne Jesus. Vielleicht denken einige, es wäre von mir jetzt ein bisschen überzeichnet, ein bisschen bösartig dargestellt. Haben wir nicht alle schon ähnlich gedacht, wenn wir mit unseren ungläubigen Freunden zusammen waren, dass wir dachten, ich kann über alles reden, aber wenn ich von Jesus reden will, der mir die Sünden vergibt und der sich meiner erbarmt, dann genieren wir uns. Wir sind stolz auf die Arbeit, die wir tun, auf unser Gemeindeleben kann man noch stolz sein, man kann noch viel stolz sein auf unsere Kirchen und Kirchenorganisationen, was wir haben. Wenn wir von Christus reden sollen, dann sind wir so peinlich berührt. Wie oft sind unsere Gespräche nicht an der richtigen Stelle geführt? Wir wollen Missionare sein und schweigen uns aus über den Weinstock. Wir wollen Menschen zu Christus führen und denken, wir können das vielleicht von hinten her anpacken. Wir können die Leute zuerst von unserer Nettigkeit überzeugen, von unserer Güte. Vielleicht wachsen sie einmal hinein, dass sie auch Christus finden. Und sind unsere Predigten nicht oft Christus leer geworden, weil wir Angst haben, wie das von den Menschen aufgenommen wird. Wir können sie doch viel eher zum Vertrauen an Gott führen, als dass wir von Christus reden. Und dann sind wir doch unnütze Leute. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir nicht von Jesus Christus reden, ist unser ganzes Missionszeugnis leer. Von ihm müssen wir sprechen. Er ist doch die Mitte von allem. Wir müssen doch den Menschen sagen, nicht auf uns dürft ihr schauen, schaut doch auf ihn, er ist der Weinstock, wir sind doch nur die Reben. Welch unheilvolle Verwechslung geschieht heute, dass viele Christen sagen, wir wollen zuerst durch das Tun unsere ungläubigen Menschen überzeugen, wie wenn die Reben etwas wirken könnten ohne ihn, wie wenn es eine Glaubensentscheidung bei einem Menschen geben würde, die nicht Christus wirkt, die wir wirken könnten. Ach, ich möchte Sie aufrufen, an dieser Stelle eine ganz große Entschiedenheit an den Tag zu legen. Und sich gegen all das selbst zu stemmen und sagen, ich will meinen Weg gehen, auch wenn ich ganz allein diesen Weg jetzt gehe. Und wenn viele Christen mich nicht mehr verstehen, mein Thema soll Christus sein, weil ich ohne ihn nämlich nichts tun kann. Und ich will das niemand gegenüber verschweigen, damit kein Missverständnis kommt. Und ich will ganz arg erschrecken, wenn zu mir jemand sagt, also dich bewundere ich, du bist ein guter Mensch. Dann wirst du sagen, jetzt hast du alles durcheinander gebracht. Ich bin ein verkommener Mensch, aber Christus ist gewaltig, der mich zu einem neuen Menschen macht. Ich lebe minütlich von der Güte und vom Erbarmen Jesu. Nicht, dass Sie meinen, ich wollte hier auf der Kanzel jetzt einen gewaltigen Streit eröffnen. Ich frage Sie nur, ob Sie nicht schon oft ins Leere gelaufen sind mit all Ihrem großen Tun. Und Sie wollten Aufgaben beginnen. Es ist zum Weinen, wie man hat junge Menschen als Jugendkreisleiter bestellt und hat es ihnen nicht gesagt, ihr könnt nichts tun ohne Jesus. Man hat ganze Werke gegründet, man hat in der Diakonie Mitarbeiter über Mitarbeiter eingestellt. Gesagt, so gut, er hat doch wenigstens noch die Konfession. Statt dass man ihnen gesagt hätte, ohne Jesus gar nichts könnt ihr tun. Gar nichts. Und wenn man es gesagt hätte, das steht doch hier. Im Dienst auf die Aufgaben in der ersten, zweiten und dritten Welt. Bevor die Enttäuschungen kommen, die ja die Wachsamen schon lange erkannt haben, dass unsere Hilfe nicht immer nur Heil gebracht hat. Und jede Hilfe, die wir heute auch in der dritten Welt tun, ist wieder eine Form der neuen Kolonisation. All unsere Dienste, so gut gemeint sie sind, so ehrlich wir es wollen, ohne ihn können wir nichts tun. Wenn wir uns hier nicht ganz klar ausdrücken, wenn wir selbst hier nicht zu einer ganz entschiedenen Position kommen, rennen wir ins Leere und am Ende kommt die furchtbare Enttäuschung. Wie viele Menschen sind heute in der Christenheit, die es ehrlich und überzeugt gemeint haben und am Ende zerbrochen sind von der Fruchtlosigkeit ihres Wirkens, gesagt haben, es ist alles umsonst. Weil man ihnen damals nicht gesagt hat, ohne Jesus könnt ihr nichts tun. Wenn es nicht aus seiner Kraft kommt, seid ihr verlorene Leute. Ich sage es doch nicht, um einen Streit zu eröffnen, sondern um sie zu bewahren vor furchtbaren Enttäuschungen ihres Lebens. Das ist doch nicht ein Fimmel, den wir haben. Das ist doch das Wort Jesu, das wir begreifen wollen für unser Leben. Unsere Berufsaufgaben ohne ihn, wir können es nicht schaffen. Wir können unsere Erziehung unserer Kinder nicht schaffen ohne ihn. Wir können unser Familienleben nicht schaffen ohne ihn. Wir können nicht einmal unser eigenes Leben meistern ohne ihn und auch nicht die Aufgaben, in die er uns gestellt hat. Das ist befreiend, wenn man wieder weiß, ich bin wie so eine Rebe, die von sich aus gar nichts tun kann. Aber dann spricht Jesus uns das zu. Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Sind Sie Rebe am Weinstock, sonst lassen Sie sich jetzt gleich einpflanzen von ihm. Neu in eine Bindung hineinnehmen, damit Sie sagen können, ja, er braucht mich. Da draußen warten Menschen auf unseren Dienst. Jesus hat uns doch nicht dazu angesprochen heute Morgen, damit wir für uns ganz fröhlich dahin blühen, sondern damit eine Frucht aus unserem Leben erwachsen kann. Sagen Sie nicht so demütig, ach, ich habe in meinem Leben schon so viele negative Erfahrungen gemacht. Wundert Sie es denn? Ohne ihn können wir nichts tun. Die Geschichte der Christen ist voll von negativen Erfahrungen. Schauen Sie sich heute um in einer sterbenden Diakonie, in einer sterbenden Mission, in einer sterbenden Kirche. Ob wir das merken, worauf Jesus den Finger legt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Und wenn ihr in mir bleibt, dann dürft ihr bitten, was ihr wollt. Mein Vater im Himmel wird es tun. Ihr seid Beter, die Erhörungen erleben dürfen. Lassen Sie mich zusammenfassen, was uns heute wichtig war. Wir wollen nicht stehen bleiben an unserer Zeit und an den Schäden, die wir beklagen. Wir wollen uns nicht erregen über das Böse, das heute geschieht. Wir wollen den Ruf Jesu hören, der uns senden will in die Welt hinein. Und dann wollen wir das begreifen, da muss ich zuerst mich selbst kennen. Und wissen, ich bin gar nichts, aber dann das andere. Ich darf Rebe sein am Weinstock. Ich will ihm ganz vertrauen, mich an ihn hinhängen. Und dann will ich tätig sein. In seinem Auftrag und viel Frucht bringen, weil er es so versprochen hat. Amen. Und Und nun singen wir vom Lied 279 die ersten drei Verse. Beten. Herr, wir wollen dir danken, dass du uns dazu ausersehen hast, dass wir so fest mit dir verbunden sind wie die Reben am Weinstock. Wir denken oft so kümmerlich von unserem Leben und du hast so große Pläne. Und da wollen wir uns von dir einpfropfen lassen, damit deine Kraft uns durchströmen kann und wir sagen können, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Dir sei Dank, dass du uns für alle unsere Aufgaben so stark machst und dass du dies jedem von uns zusprichst, den Ältesten in ihrer Kraftlosigkeit, den ganz Jungen in ihrer überschäumenden eigenen Kraft, dass deine Kraft in solch einem Leben bleibende Frucht erzielen kann. Vergib uns auch unser Hochmütigsein, wo wir etwas wirken wollten, auch noch für dich, ohne dich, wo wir uns deiner geschämt haben, wo wir die Dinge auf den Kopf gestellt hatten, als ob wir selbst glänzen könnten vor der Welt. Wir sind so froh, dass wir immer wieder umkehren dürfen und bei dir all unsere Schuld bringen, damit du uns vergibst. Gebrauche uns jetzt auch in den Aufgaben, die wir in der kommenden Woche haben, dass wir darin dir zur Ehre leben können. Ich wollte dich jetzt auch für alle bitten, die krank sind und die leiden. Lass sie erkennen, dass sie gerade in dieser Leidenszeit von dir dazu ausersehen sind, Frucht zu bringen. Und dass du auch dort wirken willst, wo unsere äußere Kraft gebrochen ist. Lass du das die Kranken und Leidenden verstehen und begreifen. Wir möchten dich auch für deine Christenheit bitten, dass wir immer wieder neu umkehren zu den Kraftquellen, die nur in einer ganz festen und verbleibenden Verbundenheit mit dir sind. Du kannst uns noch einmal zum Licht und Salz setzen in der Welt, dass wir auch in unserer Stadt deinen Namen groß machen dürfen, sodass viele Menschen an dich glauben können. Auch in unserem deutschen Volk kannst du neue Aufbrüche schenken. Wir möchten dich um das missionarische Jahr bitten. Lass du dort Bewegungen geschehen, die Menschen zu dir hinführen, sodass sie eingepflanzt werden an dir am Weinstock. Dir befehlen wir die ganze unruhige Welt mit all ihren Spannungsgebieten. Dein Volk Israel. Herr, wir sind so froh, dass du deinen Plan erfüllst, auch in der Weltgeschichte, und alles zu deinem Ziel führst. Lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Singen vom Lied 500 noch den 6. Vers. Nächsten Sonntag kommt unser neuer Notizenzettel heraus. Darum möchte ich noch auf die Veranstaltungen hinweisen, weil der alte am Ablaufen ist. Wir haben morgen Abend Besuchskreis um 18.30 Uhr bei mir in der Wohnung. Wir besuchen Neuzugezogene. Dienstagmittag haben wir Bibelstunde um 14.30 Uhr, eine halbstündige Andacht. 20 Uhr unser Bibeltraining gegen das verkrampfte Christenleben. Für das fröhliche Christenleben nach dem Galaterbrief. Zu Konfirmandenunterricht beginnt um 18 Uhr. Neuen Konfirmanden, wer noch nicht angemeldet ist, sollte das sofort nachholen. Wir haben heute in 14 Tagen unsere Konfirmation. Darf ich die bitten, die nicht direkt davon betroffen sind, auf den zweiten Gottesdienst auszuweichen, die nicht also auch in die Konfirmandenfamilien hineingehören. Die Eltern hatten etwas Sorge, ob das mit dem Platz geht. Ich sage, das geht ausgezeichnet, denn das spielt sich ja bei uns so ein und wir haben ja die Ausweichmöglichkeit. In 14 Tagen, nicht am nächsten Sonntag, da sind Sie alle ganz herzlich willkommen, in welchen Gottesdienst Sie auch gehen wollen. Wir haben auf Ihre Plätze das Wort der EKD zur Erziehung gelegt. Das ist ein so großartiges Wort, dass man sich nur freuen kann. Dieses Wort sollte auch bedacht werden, auch immer wieder eingebracht werden, da es selbst in unserer Jugendarbeit, in unseren kirchlichen Gruppen, also Positionen umstürzt und wieder auf die geistlichen Fundamente gründet. Darum bitte ich Sie, dieses Wort auch zu beachten und auch in Ihrem Raum dafür zu sorgen, dass das beachtet wird. Und dass das zur Geltung kommt, was da festgestellt wurde. Sie können die Kassette dieses Gottesdienstes nachher auch mitnehmen. Wir kopieren die, wenn Sie jemand irgendwo für einen Kranken mitnehmen will.
zum Preis von 3 Mark können Sie den ganzen Gottesdienst drüben mitnehmen. Im Lädle wird meine Frau sein, ein paar Minuten warten, dann können Sie es mitnehmen. Wer aber will, wem die 3 Mark zu viel sind oder sonst wie es besser macht, wir haben oben 8 Tonbandanschlüsse, wo man selbst kopieren kann, da oben in dem Eck jetzt neben der Orgel. Wir haben überraschend ein Klavier gekauft. Sie haben es gehört und gesehen. Wir sind lange mit dem Gedanken umgegangen. Wir haben eine elektronische Kleinorgel uns lang überlegt. Unsere Kirche hat eine schwierige Akustik, weil diese wunderbare Holzverkleidung den Schall sehr bremst. Und wenn der Chor oben singt, kommt unten recht wenig an. Und ich dränge immer wieder die Chöre und sage, singt von vorn, wir haben mehr davon. Es ist immer viel, dass die Sänger sich hier vorne ihren netten Blicken aussetzen und darum freue ich mich, wenn Sie es wagen, aber da war immer kein Instrument und wir haben dann am letzten Sonntag das ja gebraucht durch das Konzert der Bibelschule Seeheim und so kam es dazu, dass wir dieses schöne und gute Klavier gekauft haben. Wenn Sie noch was helfen wollen am Bezahlen, das ist so etwa 7000 Mark, Sie brauchen nicht alles selber zahlen, da helfen ein paar andere dazu. Aber wir opfern sonst immer für die ganze Welt, heute dürfen Sie auch mal für unsere Gemeinde opfern. Und es ist so schön, wir haben so viele musikalische Ausgestaltungen. Wir haben jeden Sonntag bis Juni ausgebucht. Da ist immer ein Chor da, der hier was macht. Und wir konnten nicht mal alles unterbringen, was wir hier wollten, auch jetzt mit dem Klavier. Es ist schön, dass wir so viele Aktivitäten haben und so viele mithelfen. Darum denke ich, dass es auch sehr gebraucht werden wird. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Friedrich Junginger, Filialdirektor, 90 Jahre aus Biberach an der Riss. Das Trauerhaus hier ist am Reichlandbergweg 11. Und Emma Hilmach, geborene Müller, 93 Jahre aus Winnenden, das Trauerhaus ist im Rotannenweg 13. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden. Und nun gehen Sie unter der segnenden Hand unseres Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.